Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Klimaschutz ist teuer, man muss ihn sich leisten können, etwa durch die Anschaffung eines Elektroautos oder den Kauf von Öko-Lebensmitteln, das meinen viele. Doch die, die es nach dieser Logik könnten, tragen offenbar besonders viel zum CO2-Ausstoß bei. Das ergibt eine neue Studie und wir fragen gleich eine der Autorinnen, wie das zu erklären ist. Anschließend geht es um die Tierwelt in Australien und die Feuer dort. Wir bringen Sie auf den neuesten Stand in Sachen Tesla und Waldrodungen, die für die neue Fabrik in Brandenburg erforderlich sind, und wir informieren über eine Sicherheitslücke im Internet der Dinge. Dann der Verbrauchertipp, und dort erfahren Sie, wo es für Ihr Erspartes noch Zinsen gibt. Wenn wir den CO2-Ausstoß verringern, dann sollten diejenigen möglichst einen größeren Anteil dieser Anstrengung schultern, die das auch können, während sozial Schwache geschützt werden sollten. Klimagerechtigkeit nennt sich dieser Ansatz, und er hat auch Eingang in das Pariser Abkommen gefunden. Doch die Realität sieht anscheinend anders aus. Das zeigt eine Untersuchung, die die Entwicklungs- und Nothilfeorganisation Oxfam zusammen mit dem Stockholm Environment Institute verfasst hat. Das Ergebnis: Die Armen schützen das Klima, die Reichen steigern ihre Emissionen immer weiter. Mira Alestik hat bei Oxfam in Schweden die Untersuchung mitverfasst, und ich habe sie vor dieser Sendung gefragt, wie sie und ihr Team das herausgefunden haben.
Also wir haben neue Daten ausgewertet, neue Daten, die zeigen, für wie viel CO2-Ausstoß die einzelnen Einkommensgruppen innerhalb der EU verantwortlich sind. Und dafür haben wir die Jahre zwischen 1990 und 2015 analysiert. Das klimapolitisch gesehen eine sehr wichtige Zeit, denn in der Zeit haben sich die klimaschädlichen Emissionen verdoppelt. Wir haben uns die sogenannten Verbrauchsemissionen angeguckt, also die Verbrauchsemissionen eines Landes, und die haben wir dann den einzelnen Haushalten in der EU zugeteilt, basierend auf aktuellen Daten zur Einkommensverteilung.
Wie haben sich denn dann die Emissionen der besonders Reichen und der Ärmeren entwickelt?
Ja, also wir sehen eine beachtliche Ungleichheit in der Europäischen Union, wenn es darum geht, wie die CO2-Emissionen verteilt sind. Also wir sehen, dass die Gruppen mit höherem Einkommen auch höhere Emissionen haben. Und die totalen Emissionen in der EU sind zwar um bescheidene 12% gesunken in der Zeit, aber die gesamte Emissionsreduzierung ist Bürgerinnen mit niedrigem oder mittlerem Einkommen zuzuordnen. Die reichsten 10% der Europäerinnen hingegen haben ihren CO2-Ausstoß hartnäckig gesteigert.
Aber es heißt doch immer, Klimaschutz ist teuer, man muss das Haus dämmen, kann eine Solaranlage aufs Dach montieren, vielleicht ein E-Auto kaufen, Bioprodukte für die Ernährung erwerben. Das kostet doch alles Geld und das kaufen eher die Reichen.
Genau, also wenn wir uns angucken, woher die Emissionen kommen, dann sieht man in der Tat, dass die Emissionen der reicheren Bevölkerung vor allen Dingen von Emissionen von Flugreisen und Autofahrten herkommen. Die machen einen Großteil der Emissionen bei den reicheren Europäern aus. Die machen rund 30-40% aus. Also je mehr man verdient, desto mehr fliegt man und desto mehr fährt man mit dem Auto.
Wie sieht's denn in Deutschland aus? Haben Sie auch Zahlen für Deutschland?
Ja, wir haben auch Zahlen für Deutschland, und in Deutschland sieht die Situation relativ ähnlich aus. Also man sieht auch innerhalb Deutschlands, dass die Ungleichheit sehr groß ist. Also hier sind die reichsten 10% der deutschen Bürgerinnen für fast genauso viele Emissionen verantwortlich wie die ärmste Hälfte der deutschen Bevölkerung. Und in Deutschland sind die totalen Emissionen zwischen 1990 und 2015 um 25% gesunken. Das war aber hauptsächlich eine Leistung der ärmeren 90% der Deutschen. Die haben ihre Emissionen weitaus mehr reduziert als die reichsten 10% in Deutschland.
Dass Reichere mehr emittieren, ist verständlich, aber warum wird die Lücke größer?
Ja, das kann man vor allen Dingen darauf hin zurückführen, dass die Ungleichheit innerhalb der EU immer weiter gestiegen ist in der Zeit. Ja, selbst wenn die Emissionen sich dann reduzieren, werden die Emissionen auch weiter ungleich verteilt.
Wie sähe denn gerechterer Klimaschutz aus? Wo könnte man da ansetzen?
Wir sehen einfach, dass die Emissionen die vor allen Dingen von Flugreisen und Autofahrten, wie ich gesagt habe, herrühren, dass die angegangen werden müssen. Also wir müssen den exzessiven CO2-Ausstoß der Gutverdiener einschränken, die Ungleichheit angehen und die Wirtschaft zum Wohle aller klimagerecht umbauen. Und hier ist der Verkehr ein wichtiger Hebel.
Was würde das konkret heißen?
Also auf der EU-Ebene sagen wir, dass die EU-Regierung, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament den europäischen Grünen Deal nutzen können, um sowohl Emissionen zu senken als auch die Ungleichheit in Europa zu bekämpfen. Also um ein Beispiel zu nennen, es gibt eine neue Verordnung für Leistungsstandards in Kraftfahrzeugen, die genutzt werden könnte, um stark umweltverschmutzende Luxusautos zu verbieten, aber auch den Ausstieg aus der Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor zu beschleunigen und stattdessen in Elektroautos und öffentliche Verkehrsmittel zu investieren. Auf Landesebene können die EU-Regierungen weitere Maßnahmen vornehmen. Auch hier ist der Verkehr ein wichtiger Hebel. Also es könnte zum Beispiel Steuern auf klimaschädliche SUVs und Einführung von Gebühren für Vielflieger oder Business-Class-Flüge. Das wäre ein wichtiger erster Schritt.
Spielen denn bei der EU Gerechtigkeitsüberlegungen eine Rolle, wenn es in den nächsten Tagen um das Klimaschutzziel bis 2030 geht?
Bisher noch nicht. Darum sagen wir auch, dass der europäische Grüne Deal ein erster Schritt ist, aber er muss die Ungleichheit bekämpfen, um effizient wirklich die Emissionen zu reduzieren und die Klimaziele zu erreichen.
Das Interview mit Mira Alestik von Oxfam haben wir kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet. In Australien beginnt gerade wieder die Feuersaison. Auch die berühmte Touristeninsel Fraser Island ist betroffen. Dort haben die Flammen inzwischen die halbe Insel verbrannt. Jetzt hilft nach neuesten Meldungen Regen bei den Löscharbeiten. Im vergangenen Sommer loderten die Flammen mehr als je zuvor. Ein immenser Schaden auch für die Natur. Tierschützer haben viele Tiere gerettet und medizinisch behandelt. Nach und nach werden sie wieder in die Freiheit entlassen. Doch dort lauern neue Gefahren in der zerstörten Landschaft. Lena Bodewein berichtet.
Kläglich jammernde Koalas mit verbrannten Pfoten und versenktem Fell, eingewickelt in Verbände, in Koala-Krankenhäusern. Bilder aus den Waldbränden in Australiens schwarzem Sommer, die Herzen weltweit berührten. Millionen Dollar an Spenden für die Tierkliniken kamen zusammen. Menschen aus allen Ländern strickten Beutel für Känguru- und Koala-Waisen. Neben den Verbrennungen, der Dehydrierung und dem Hunger hatten sie auch unter den psychischen Belastungen zu leiden, erzählt Dana Mitchell vom Tierrettungszentrum auf Kangaroo Island. Sie haben sich zu einem Ball zusammengerollt, sie hatten keinen Kampfinstinkt mehr. Und bei vielen waren die Verbrennungen so schlimm, dass wir sie nur noch erlösen und einschläfern konnten. Auf Kangaroo Island allein sind 40.000 Koalas durch die Waldbrände im vergangenen Sommer gestorben. Jetzt leben nur noch rund 10.000 Tiere dort. Insgesamt, so sagt der australische WWF, sind mehr als 60.000 Koalas in den Flammen umgekommen. Für eine Spezies, die bereits stark gefährdet war, ist das eine wirklich verstörende Anzahl, die uns sehr große Sorgen macht. So Dermot O'Gorman vom WWF Australien. Koalas gibt es nach verschiedenen Schätzungen nur noch 40.000 oder höchstens 100.000 in ganz Australien. Insgesamt aber sind bei den Bränden zu Beginn des Jahres 2020 3 Milliarden Tiere gestorben, so besagt es ein Bericht, den der WWF jetzt vorgestellt hat. 143 Millionen Säugetiere, 2,5 Milliarden Reptilien, 180 Millionen Vögel, 51 Millionen Frösche. Diese Zahlen sprengen die Skala und sie machen noch einmal das beispiellose Ausmaß der australischen Waldbrände deutlich und dass wir dem stark entgegentreten müssen. Der neue Bericht zeige klar, dass die Brände eine der schlimmsten Katastrophen für die Tierwelt in der modernen Geschichte waren. Australiens Fauna ist einzigartig. Viele Arten existieren nur hier, wie zum Beispiel auch das Schnabeltier. Aber auch diese Besonderheit der Natur, ein Säugetier, das Eier legt, ist gefährdet. Wo vor wenigen Jahrzehnten noch tausende Tiere waren, sind jetzt nur noch ein paar hundert übrig. Die Dürre macht ihnen zu schaffen, sagt Jake Meaney vom Australian Reptile Park. Die Feuer könnten sie im Wasser zwar noch überleben, aber Ihre Gewässer werden in der Folge immer flacher, immer dreckiger und dann sterben sie. Jake Meaney ist Teil der Aussie Ark, der australischen Arche, eine Initiative, um gefährdete Arten zu retten. Tasmanische Teufel, Koalas oder Schnabeltiere. Wir retten sie aus flachen Gewässern, setzen sie um in tiefere Gegenden oder wir päppeln sie erstmal hier auf und lassen sie dann wieder frei. Jake war auch im Karottenkopter im Einsatz. Einige Känguruarten hatten unter den Bränden besonders gelitten. Ihre Nahrungsquellen waren verbrannt. Also haben Jake Meaney und Kollegen Karotten und Süßkartoffeln per Helikopter abgeworfen. Der Nahrungsmangel ist nach wie vor das Problem für die Tiere, die überlebt haben. Die letzten Patienten aus den Koala-Krankenhäusern werden entlassen. Währenddessen lässt der WWF versuchsweise Eukalyptussamen von Drohnen abwerfen, um Futter und Lebensraum für die Tiere zu schaffen. Wenn das nicht hilft, drohen nicht nur ihnen neue Brände, sondern auch der Hungertod.
Bye-bye, Koala.
Bye-bye, Koala.
Über die Folgen der Brände in Australien für die Tierwelt war das ein Beitrag von Lena Bodewein. Es ist die wohl schnellste Baustelle Deutschlands. In Grünheide, südöstlich von Berlin, entsteht derzeit eine Autofabrik. Der Elektroautobauer Tesla will hier Fahrzeuge herstellen. Das Rekordtempo beim Bau gefällt nicht allen. Gerade Umweltschützer finden, dass dabei die Bürgerbeteiligung auf der Strecke bleibt. Doch der Bau macht Fortschritte, und zwar schnelle. Ein großer Teil der Fläche ist gerodet. Dort stehen inzwischen die Gebäude der künftigen Fabrik. Jetzt haben NABU und Grüne Liga gegen eine weitere vorzeitige Rodungsgenehmigung einen Eilantrag gestellt. Anscheinend mit Erfolg. Die Baumfällarbeiten muss Tesla stoppen. Das hat das Verwaltungsgericht Frankfurt-Oder verfügt. Zum Stand der Dinge bin ich jetzt mit unserem Korrespondenten Christoph Richter verbunden. Herr Richter, der Eilantrag hatte Erfolg. Mit welcher Begründung?
Na, das ist eine Zwischenverfügung, wie es so schön heißt. Juristen nennen so etwas einen Hängebeschluss. Also man lässt die Rodungen stoppen, damit Tesla nicht weiter die Bäume fällt. Es geht letztlich darum, dass der US-Autobauer Tesla nicht weitere Fakten schafft, bis es zu einer endgültigen Entscheidung kommt. Dazu muss man wissen, dass die Harvester, diese Baumfällmaschinen, super schnell arbeiten und 83 Hektar Wald sind da binnen weniger Tage gerodet. Und konkret richtet sich da der gerichtliche Eilantrag von NABU und Grüner Liga gegen diese vorzeitige Zulassung der Fällung von diesen eben weiteren rund 83 Hektar Wald auf dem für die Tesla-Autofabrik vorgesehenen Grundstück in Grünheide. Sie haben schon gesagt, am südöstlichen Stadtrand von Berlin. Ich habe das Unternehmen Tesla angeschrieben, um eine Einschätzung gebeten, aber bisher keine Reaktion erhalten. Und das Landesumweltamt in Brandenburg sagt auch nichts. Man äußere nichts, sich nicht zu laufenden Verfahren, heißt.
Was befürchten denn die Umweltschützer?
Na, es heißt, Tesla missachte naturschutzrechtliche Auflagen. Man habe Zauneidechsen und Schlingnattern streng geschützte Arten nicht im gebotenen Maße gefangen und umgesiedelt. Nach Angaben des NABU seien dazu zwei Vegetationsperioden eigentlich nötig. Hier habe man aber sich mal gerade mal 2 Monate Zeit genommen, um die Tiere umzusiedeln. Damit könne man gar nicht alle Tiere entfernt haben, also umgesiedelt haben. Und die Genehmigung des Landesumweltamtes widerspreche da jeder naturschutzrechtlichen Praxis, weshalb man jetzt die Notbremse gezogen habe, wie es heißt. Und die Umweltverbände kritisieren, dass es, so heißt es wörtlich, in fast schon blindem Aktionismus Zulassungen erteilt würden. Tesla kann und dürfe nicht über dem Gesetz stehen. Und der Antrag auf Genehmigung vorzeitiger Rodungen muss genauso sorgfältig geprüft werden, wie das eben bei jedem anderen Antragsteller auch üblich sei. Und die Umweltschützer sprechen da immer gern etwas polemisch von einer Lex Tesla, die man beim Land Brandenburg vermutet. Auch doch genau da widerspricht die Landesregierung.
Haben denn die Umweltschützer am Ende auch Chancen durchzukommen? Das ist ja erstmal nur eine einstweilige Verfügung.
Ja, definitiv, Herr Ehring, kann ich da natürlich nicht sagen. Nach allem, was man weiß, muss man aber mit einem positiven Bescheid rechnen. Das heißt, dass Tesla weiterroden darf. Zur Erinnerung, das Oberverwaltungsgericht hat ja schon zu Ostern eine Entscheidung gegen eine andere Waldrodung abgeschmettert, mit dem Verweis darauf, dass mit einer Genehmigung zu rechnen sei und der vorläufige Maßnahmebeginn wird nur gestattet, so schreibt es das Verfahren ja vor, wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Entscheidung zugunsten des Antrags Antragstellers gerechnet werden kann. Man beruft sich hier auf den Paragraphen 8a des Bundesemissionsschutzgesetzes. Also man kann meines Erachtens mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass am Ende weitergerodet werden darf. Aber am Ende wird natürlich das Gericht entscheiden und nicht ich.
Wie geht's denn konkret weiter auf dem Instanzenweg?
Nun, jetzt können sich die Prozessbeteiligten, also Tesla, das Landesumwelt Brandenburg, die Umweltverbände bis heute Nachmittag 16 Uhr zum Rodungsstopp äußern. Dann muss das alles nochmal gelesen werden, eingeschätzt werden. Dann wird das Gericht entscheiden, ob man weitere Bäume fällen darf. Einen Zeitplan zu geben, ist da schwierig. Bis dahin jedenfalls wird es im Wald ruhig bleiben. Aber man kann jetzt schon sagen, egal wie es ausgehen wird, mit Sicherheit landet das Verfahren dann am Ende beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg.
Christoph Richter war das, unser Brandenburg-Korrespondent. Herzlichen Dank. Und an dieser Stelle eine Meldung. Der UE-Umweltkommissar der Europäischen Union, Virginijus Sinkevicius, will in Europa verkaufte Batterien umweltfreundlicher gestalten. Wir werden vorschreiben, dass die Rohmaterialien für die Batterieproduktion sozial und ökologisch verantwortlich gewonnen werden, dass bei der Produktion der Batterien saubere Energie eingesetzt wird und dass die Batterien eine höhere Energieeffizienz und längere Lebensdauer haben, sagte er der Zeitung Die Welt. Die längere Lebensdauer soll dafür sorgen, dass weniger Batterien im Müll landen, so Sinkevicius. Zu unserem nächsten Thema. In vielen Haushalten hat smarte Technik längst Einzug gehalten, oft im Dienste der Sicherheit. Einfach aus der Ferne kontrollieren, ob die Fenster und die Haustür verschlossen sind, die Alarmanlage dienstbereit. Das Internet der Dinge hat auch viele andere Anwendungen, Lampen ein- und ausschalten und vieles mehr. All diesen Anwendungen ist gemeinsam, dass sie durch Sicherheitslücken bedroht sind. Unbefugte könnten darauf zugreifen, wenn sie nicht geschlossen werden. Wichtig besonders für Unternehmen, die auch smarte Anwendungen nutzen, oft ohne ihre Sicherheit beurteilen zu können. Über die neu entdeckten Sicherheitslücken Christian Sachsinger.
Es trifft fast alle Arten von vernetzten Geräten. Kameras, Bewegungssensoren, Beleuchtungssteuerung, Drucker oder smarte Lautsprecher. Bei der Gebäudeautomation gehören unter anderem Schließanlagen, Feuer- und Rauchmelder, Stromzähler und Klimaanlagen dazu. Wie die IT-Sicherheitsfirma Forescout der BR-Wirtschaftsredaktion vor Veröffentlichung ihrer Studie mitteilte, tauchen die Probleme nicht nur zu Hause auf, sondern genauso in Bürogebäuden und Fabrikanlagen. Das konkrete Problem: In den Geräten ist nachlässig programmierte Software integriert, die sich um das Internetprotokoll kümmern soll. Die sogenannten TCP-IP-Stacks, die im Prinzip dafür sorgen, dass Daten in Pakete zerteilt, verschickt und am Ende wieder richtig zusammengefügt werden, gibt es als frei verfügbare Open-Source-Software. Viele Hersteller verwenden diese Programme, oft auch ohne sie noch einmal genau überprüft zu haben. Forescout hat 33 bislang unbekannte Sicherheitslücken entdeckt und diese Aufstellung jetzt unter dem Namen Amnesia 33 bekannt gegeben. Insgesamt stehen auf der Liste 150 betroffene Gerätehersteller auf der ganzen Welt. Die Folgen können fatal sein. Entdecken Hacker eine der Schwachstellen, können sie Daten entwenden, Computersysteme angreifen und zusammenbrechen lassen oder die Geräte kapern, also zum Beispiel Türen aus der Ferne öffnen. Forescout listet auch die am stärksten betroffenen Sektoren auf. Es sind Regierungsstellen, der Dienstleistungssektor, das verarbeitende Gewerbe und, besonders heikel in Corona-Zeiten, das Gesundheitswesen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, hat dem BR die Sicherheitslücken bestätigt. Es handle sich teilweise um kritische Schwachstellen, so Behördenchef Anne Schönbohm. Das BSI war bereits am 2. September von der amerikanischen Partnerbehörde CISA über die Lücken informiert worden und hat daraufhin Unternehmen und Institutionen kontaktiert. 31 Firmen wurden informiert, davon 14 in Deutschland. All jenen Unternehmen, die sich auf die Hinweise zurückmeldeten, hätte man bei der Schließung der Schwachstellen helfen können, so Schönbohm. Viele Firmen haben angeblich aber auch nicht reagiert. Mit dem Bekanntwerden der Sicherheitslücken beginnt jetzt der Wettlauf zwischen Hackern und jenen Unternehmen, die die Lücken noch nicht dicht gemacht haben.
Über Sicherheitslücken im Internet bei smarten Geräten war das ein Beitrag von Christian Sachsinger.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Trotz der Niedrigzinsphase wird im Internet immer wieder für Geldanlagen geworben, die ziemlich gut verzinst sind. Der Haken dabei, oft gibt es keine Sicherheit und um das zu erkennen, braucht es allerdings einiges Wissen um Fachbegriffe aus der Finanzwelt. Doch mit Nullzinsen braucht man sich dann auch nicht zufrieden zu geben und mit Minuszinsen schon gar nicht. Die Stiftung Warentest hat die Angebote unter die Lupe genommen. Dieter Nürnberger sagt Ihnen im Verbrauchertipp, welche Zinsen Sie wo für sichere Anlagen bekommen können.
Die Stiftung Warentest hat über 200 Banken nach ihren Zinsangeboten für eine Einmalanlage befragt. Doch viel sei derzeit eben nicht zu holen, sagt Anlageexperte Max Schmutzer. Das beste Angebot für ein Jahr Laufzeit betrage beispielsweise 0,7%.
Das ist die belgische CKV-Bank. Das heißt, wer da 10.000 Euro anlegt für ein Jahr, bekommt hinterher 70 Euro Zinsen. Das ist nicht nichts, aber nun wirklich nichts, womit man reich wird. Und wer über 1% Zinsen haben will, muss sein Geld schon 3 Jahre lang fest bei dieser Bank anlegen.
Und auch für einen Anlagezeitraum von 10 Jahren bleiben die Renditen mit maximal 1,3% ausgesprochen mager. Sollten Anleger deswegen überhaupt noch ihr Geld bei Banken deponieren? Ja, sagt der Warentest-Experte, denn dank der Einlagensicherung von 100.000 Euro pro Person, die im Falle einer Insolvenz einer Bank einspringt, sei das Ersparte dort zumindest sicher. Und einige Banken sichern mit freiwilligen Vereinbarungen sogar noch höhere Summen ab. Zudem sei es beruhigend, über Anlagegeld zu verfügen, welches nicht Kurs- oder auch Währungsschwankungen unterliegt. Die Untersuchung zeigt, dass es bei Banken im Ausland zumindest etwas mehr an Zinsen gibt. Sparer können bei diesen Angeboten in der Regel allerdings nicht direkt Sparverträge abschließen. Sie werden von Zinsportalen im Internet weitervermittelt. Sie bekommen dann ein Verrechnungskonto bei einer deutschen Partnerbank. Das funktioniert in der Regel einwandfrei, so die Warentester. Dennoch sollten Anleger bei den Zinsofferten genau hinschauen. Denn von mehr als der Hälfte der Angebote auf Zinsportalen, wie beispielsweise Check24 oder Zinspilot, rät Max Schmutzer ab. Der Grund? Die Zinsangebote stammen oft aus Ländern, die von Ratingagenturen eher schlecht bewertet werden.
Deswegen raten wir von Ländern wie Italien oder Rumänien oder Bulgarien, die häufig bei diesen Zinsvergleichen im Internet relativ weit oben sind, ab. Und setzen dann eben auf Länder wie Frankreich, Niederlande, die eine relativ starke Wirtschaftsleistung haben, die gut geratet sind, weil wir davon ausgehen, dass diese Länder auch in der Lage sind, die Kunden schnell zu entschädigen, sollte die Bank eben doch pleite gehen.
Anleger sollten bei Auslandsangeboten im Tages- und Festgeldbereich auch darauf achten, dass keine Quellensteuer abgeführt werden muss. Das erhöhe den bürokratischen Aufwand. Und auch solche Offerten, die bei mehrjährigen Zinsanlagen keinen Zinseszins zahlen, sind natürlich noch weniger attraktiv. Und längst nicht alles, was derzeit im Internet beworben werde, sei seriös. Warentester Max Schmutzer.
5% Zinsen Festgeldanlage, 8% Zinsen Festgeldanlage und man denkt sich, wow. Allerdings verbirgt sich hinter diesen Angeboten nie eine wirkliche Festgeldanlage bei einer Bank mit Einlagensicherung und so weiter, sondern das sind dann häufig Unternehmensanleihen, Nachrangdarlehen, die über die Internetseiten als Festgeldalternative oder was auch immer angeboten werden und man kann sich daran orientieren, also ab 3% Zinsen im Festgeldbereich kann man davon ausgehen, dass das ein unseriöses Angebot ist.
Die Untersuchung zeigt auch, dass Minuszinsen für geparktes Geld zwar zunehmen, doch erst ab großen Einlagen ab 100.000 Euro ein Problem sein können. Sparer müssten die negative Verzinsung aber auch nicht akzeptieren. Schließlich gäbe es noch genug Banken, die zumindest einen kleinen Zins zahlen. Und größere Vermögen lassen sich natürlich auf mehrere Institute verteilen.
Mit dem Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Christoph Heinemann erwartet Sie gleich zu den Informationen am Mittag und da geht es unter anderem um Corona. Die Wissenschaftsakademie Leopoldina empfiehlt den Lockdown über die Feiertage.